Wenn Sie Besitzer dieser Wette wären, was wäre dann der niedrigste Preis, zu dem Sie sie verkaufen würden? Bedenken Sie, dass Sie mit niemandem verhandeln. Ihre Aufgabe ist es, den niedrigsten Preis festzusetzen, zu dem Sie wirklich bereit wären, die Wette zu veräußern. Versuchen Sie es. Vielleicht stellen Sie fest, dass der mögliche Gewinn bei dieser Aufgabe sehr markant, salient, ist und dass Ihr Urteil über den Preis dieser Wette in diesem Wert verankert ist. Die Ergebnisse bestätigen diese Vermutung und der Verkaufspreis ist für Wette A höher als für Wette B. Dies ist eine Präferenzumkehr. Menschen entscheiden sich eher für B als für A, aber wenn sie sich vorstellen, nur eine der beiden zu besitzen, messen sie A einen höheren Wert bei als B. Wie in den Raubüberfall-Szenarien ereignet sich die Präferenzumkehr deshalb, weil die gemeinsame Beurteilung die Aufmerksamkeit auf einen Aspekt der Situation lenkt, die Tatsache, dass Wette A viel weniger sicher ist als Wette B, der bei der getrennten Bewertung weniger auffällig war. Die Merkmale, die den Unterschied zwischen den Optionsbewertungen in der Einzelbeurteilung verursachten, die Betroffenheit darüber, dass das Opfer sich im falschen Lebensmittelgeschäft aufhielt und die Ankerung im möglichen Gewinn, werden unterdrückt oder irrelevant, wenn die Optionen gemeinsam bewertet werden. Die emotionalen Reaktionen von System 1 bestimmen mit viel größerer Wahrscheinlichkeit die Einzelbewertung. Der Vergleich, der bei der gemeinsamen Beurteilung stattfindet, geht immer mit einer gründlicheren und anstrengenderen Bewertung einher, die System 2 in Anspruch nimmt. Die Präferenzumkehr lässt sich durch ein Experiment mit Within-Subject-Design bestätigen, bei dem die Probanden Preise für beide Serien als Teil einer langen Liste festlegen und zwischen ihnen wählen sollen. Die Teilnehmer sind sich der Inkonsistenz nicht bewusst und wenn sie damit konfrontiert werden, können ihre Reaktionen sehr unterhaltsam sein. Ein von Sarah Lichtenstein im Jahr 1968 geführtes Interview mit einem Teilnehmer des Experiments ist ein bleibender Klassiker auf diesem Gebiet. Die Experimentatorin unterhält sich ausführlich mit einem verunsicherten Probanden, der sich für jeweils eine von zwei Wetten entscheidet, aber dann bereit ist, Geld dafür zu bezahlen, die Option, für die er sich gerade entschieden hatte, gegen jene einzutauschen, die er gerade verworfen hatte. Und dies immer wieder. Rationale Icons wären sicherlich nicht anfällig für Präferenzumkehrungen und das Phänomen war daher eine Herausforderung für das Modell vom rationalen Agenten und für die Wirtschaftstheorie, die auf diesem Modell aufbaut. Die Herausforderung hätte ignoriert werden können, aber sie wurde es nicht. Einige Jahre nachdem erstmals über das Phänomen der Präferenzumkehr berichtet wurde, veröffentlichten zwei angesehene Ökonomen, David Grether und Charles Plott, einen Aufsatz in dem renommierten Fachjournal American Economic Review, in dem sie von ihren eigenen Studien über das von Lichtenstein und Slovich beschriebene Phänomen berichteten. Dies war vermutlich das erste Studienergebnis von Experimentalpsychologen, das jemals die Aufmerksamkeit von Ökonomen auf sich zog. Der einleitende Absatz des Artikels von Grether und Plott klang für einen wissenschaftlichen Beitrag ungewöhnlich dramatisch und ihre Absicht war klar. Die Psychologie verfügt heute über einen umfassenden Fundus an empirischen Daten und theoretischen Ressourcen, der auch für Wirtschaftswissenschaftler von Interesse sein sollte. Auf den ersten Blick scheinen die Daten mit der Präferenztheorie unvereinbar zu sein und weitreichende Folgen für die Forschungsprioritäten innerhalb der Wirtschaftswissenschaften zu haben. Dieser Aufsatz berichtet über die Ergebnisse einer Reihe von Experimenten, die die Arbeiten von Psychologen in ihrer ökonomischen Anwendbarkeit diskreditieren sollten. Grether und Plott listeten 13 Theorien auf, die die ursprünglichen Ergebnisse erklären konnten und beschrieben sorgfältig konzipierte Experimente, die diese Theorien testeten. Eine ihrer Hypothesen, die Psychologen selbstverständlich als herablassend empfanden, lautete: Die Ergebnisse seien darauf zurückzuführen, dass das Experiment von Psychologen ausgeführt wurde. Schließlich blieb nur eine Hypothese übrig. Die Psychologen hatten recht. Grether und Plott räumten ein, dass diese Hypothese aus der Sicht der Standardpräferenztheorie die unbefriedigendste ist, weil sie zulässt, dass individuelle Wahlhandlungen von dem Kontext abhängen, in dem sie stattfinden. was ein klarer Verstoß gegen die Kohärenzdoktrin war. Vielleicht glauben Sie, dieses überraschende Ergebnis hätte jede Menge zerknirschte Gewissensprüfungen bei den Ökonomen hervorgebracht, da eine Grundannahme ihrer Theorie erfolgreich in Frage gestellt wurde. Aber so läuft es nicht in den Sozialwissenschaften, zu denen ja auch die Psychologie und die Volkswirtschaftslehre zählen. Theoretische Überzeugungen sind robust. Und es bedarf mehr als eines widerlegenden Befundes, damit anerkannte Theorien ernsthaft angezweifelt werden. Tatsächlich hatte Grether und Plotts bewundernswert unverblümter Bericht keine nennenswerten, direkten Auswirkungen auf die Anschauungen von Ökonomen, vermutlich Grether und Plott selbst eingeschlossen. Er förderte jedoch die Bereitschaft der Ökonomenzunft, die psychologische Forschung ernst zu nehmen, und hat dadurch das interdisziplinäre Gespräch stark vorangebracht. Kategorien. Wie groß ist John? Wenn John 1,52 Meter groß ist, hängt ihre Antwort von seinem Alter ab. Er ist sehr groß, wenn er 6 oder sehr klein, wenn er 16 Jahre alt ist. Ihr System 1 ruft automatisch die relevante Norm ab und die Bedeutung des Maßstabs der Körpergröße wird automatisch korrigiert. Sie sind auch in der Lage, transkategorial Intensitäten abzugleichen und die Frage zu beantworten, wie teuer ist ein Gericht in einem Restaurant, das Johns Körpergröße entspricht? Ihre Antwort hängt von Johns Alter ab. Ein viel weniger teures Gericht, wenn er 16, als wenn er 6 ist. Aber betrachten Sie jetzt folgendes Beispiel. John ist 6. Er ist 1,52 Meter groß. Jim ist 16. Er ist 1,55 Meter groß. Bei Einzelbewertungen besteht Einigkeit darüber, dass John sehr groß ist und Jim nicht, weil sie mit verschiedenen Normen verglichen werden. Wenn man ihnen eine direkt vergleichende Frage stellt, ist John genauso groß wie Jim, werden sie mit Nein antworten. Das ist nicht weiter überraschend und ziemlich eindeutig. In anderen Situationen jedoch kann der Prozess, durch den Objekte und Ereignisse ihren eigenen Vergleichskontext schaffen, bei ernsten Angelegenheiten zu inkohärenten Entscheidungen führen. Sie sollten nicht den Eindruck gewinnen, dass einzelne und gemeinsame Bewertungen immer inkonsistent oder dass Urteile völlig chaotisch sind. Unsere Welt wird in Kategorien zerlegt, für die wir Normen haben, wie etwa sechsjährige Jungen oder Tische. Urteile und Präferenzen sind kohärent innerhalb von Kategorien, aber potenziell inkohärent, wenn die Objekte, die beurteilt werden, verschiedenen Kategorien angehören. Die folgenden drei Fragen liefern ein Beispiel dafür. Beantworten Sie sie. Was mögen Sie lieber, Äpfel oder Pfirsiche? Was mögen Sie lieber, Steak oder Eintopf? Was mögen Sie lieber, Äpfel oder Steak? Die erste und die zweite Frage beziehen sich auf Objekte, die zur selben Kategorie gehören, und Sie wissen sofort, was Sie lieber mögen. Außerdem hätten Sie bei Einzelbewertung, wie sehr mögen Sie Äpfel und wie sehr mögen Sie Pfirsiche, die gleiche Rangfolge aufgestellt, weil Äpfel und Pfirsiche beide die Kategorie Obst aufrufen. Es kommt zu keiner Präferenzumkehr, weil verschiedene Obstsorten bei der einzelnen wie bei der gemeinsamen Bewertung mit derselben Norm und implizit auch miteinander verglichen werden. Im Gegensatz zu den intrakategorialen Fragen gibt es keine stabile Antwort für den Vergleich zwischen Äpfeln und Steaks. Anders als Äpfel und Pfirsiche sind Äpfel und Steaks keine natürlichen Substitute. Sie befriedigen nicht das gleiche Bedürfnis. Manchmal hat man Lust auf ein Steak und manchmal auf einen Apfel. Aber man wird nur selten sagen, dass das eine genauso gut ist wie das andere. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen eine E-Mail von einer Organisation, der Sie im Allgemeinen vertrauen und die Sie um eine Spende bittet. Viele Fortpflanzungsgebiete von Delfinen sind durch Wasserverschmutzung bedroht und man erwartet, dass dies zu einem Rückgang der Delfinpopulation führen wird. Ein aus Privatspenden finanzierter Sonderfonds wurde eingerichtet, um schadstofffreie Fortpflanzungsgebiete für Delfine zu schaffen. Welche Assoziationen hat das in Ihnen ausgelöst? Ihnen sind Gedanken und Erinnerungen an ähnliche Spendenaktionen eingefallen, auch wenn Sie sich dessen nicht unbedingt voll und ganz bewusst waren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Projekte zum Schutz bedrohter Arten abgerufen. Bewertungen auf der Gut-Schlecht-Dimension sind eine automatische Operation von System 1 und sie machten sich ein ungefähres Bild von dem Rangplatz des Delfins unter den Arten, die ihnen einfielen.